Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Union Busting gestern und heute. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, die ehemalige Betriebsratsvorsitzende und Siemens-Aufsichtsrätin Birgit Grube und am Telefon den Publizisten Dr. Werner Rügemar. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Union Busting, ein neues Wort, das aus USA kommt, für eine gar nicht neue Sache in der Arbeitswelt. Die Arbeitgeber wollen Betriebsräte verhindern. Betriebsräte haben Mitbestimmung und unsere Arbeitgeber mögen es gar nicht, wenn jemand in ihre Entscheidungen reinredet. Deswegen wurden verschiedene Methoden entwickelt, um Betriebsratsarbeit gering zu halten. Beginnen wir mit der Siemens AG, die über die Organisation AOB die Betriebsratsarbeit von vornherein in die richtigen Bahnen lenken wollte. Das heißt, die Betriebsräte sollten immer auch von der Firmenleitung gesteuert und beeinflusst werden können. Die ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Siemens AG, Birgit Grube, hat die Etablierung der AOB jahrzehntelang miterlebt.
Was verbirgt sich hinter der Arbeitnehmervertretung AOB?
Das ist die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger, also AOB e.V. Sie wurde am 22.07.1986 gegründet.
Die AOB wurde als Verein 1986 gegründet. Aber wann waren denn die Anfänge der AOB?
Zunächst in Erlangen, das war ca. 1970. Anfang der 70er Jahre wurde das Betriebsverfassungsgesetz so geändert, dass bei den Betriebsratswahlen 1972 erstmalig in stärkerem Maße unabhängige Kandidaten antreten konnten. Bei den Wahlen 1975 traten vor allem in den Angestelltenbetrieben von Siemens in Erlangen und München verstärkt sogenannte Unabhängige bei Betriebsratswahlen in Erscheinung. Einen ersten für sie durchschlagenden Erfolg hatten die, ich sage immer, sogenannten Unabhängigen in einigen Betrieben bei den Vorwahlen zum Aufsichtsrat 1977. So konnte erstmals mit dem Betriebsratsvorsitzenden Ummelmann aus Erlangen ein sogenannter Unabhängiger in den Aufsichtsrat der Siemens AG gewählt werden. In der Siemens-Zentrale waren die Unabhängigen zum Beispiel 1977 mit 7 Angestellten und sogar einem Lohnempfänger im 19-köpfigen Betriebsrat vertreten.
Was sollte denn durch den Namen, also den Namen AOB, ausgedrückt werden?
AOB, ursprünglich Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger e.V., schon in ihrem Namen betont die AOB ihre angebliche Unabhängigkeit. Aus Sicht der AOB sind Betriebsratsmitglieder, die einer Gewerkschaft angehören, von dieser Gewerkschaft und deren Vorstellungen abhängig. Die angebliche Unabhängigkeit der AOB wurde in der Vergangenheit immer wieder von DGB-Gewerkschaften bestritten. Noch heute begegnet die AOB diesen Zweifeln an ihrer Unabhängigkeit mit den Worten, der Vorwurf sei ebenso alt wie falsch. Er stammt, so die AOB, von Funktionärsgewerkschaften, die um ihre Monopolstellung fürchten. Gerade im Zusammenhang mit der Verhaftung des langjährigen Vorsitzenden Wilhelm Schelsky und den damit bekannt gewordenen pikanten Details wurde eine Unabhängigkeit der AOB allerdings zu Recht infrage gestellt.
Ein Verein kann aber eigentlich jeder gründen. Schwierig wird es für einen Verein, wenn man eine Gemeinnützigkeit vom Finanzamt bekommen will. War die AOB auch ein gemeinnütziger Verein?
In ihrer Satzung hat die AOB sich als gemeinnützige Organisation bezeichnet, die selbstlos tätig sei und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolge. Ich habe da so meine Zweifel, ob das so in Ordnung war und ist. Aber immerhin wurde die AOB 1986 als Berufsverband anerkannt. Hinzu kam eine offizielle Eintragung als Lobbyorganisation im Deutschen Bundestag. Aber Siemens hatte sicher auch kein Interesse, dass eine direkte Spende an die AOB öffentlich geworden wäre.
Wer erkennt einen Berufsverband an?
Die Gewerkschaften sind zum Beispiel auch sogenannte Berufsverbände. Und diese werden über ein zuständiges Finanzamt für Körperschaften anerkannt und mit einer Steuernummer geführt.
AOB nannte sich viele Jahre die andere Gewerkschaft, obwohl AUB nie eine Gewerkschaft war, sondern nur ein Verein, später auch ein Berufsverband. Damit konnten Mitgliedsbeiträge erhoben werden und wie man heute weiß, hat AUB auch Gelder von Unternehmen erhalten. Wer Gewerkschaftsmitglied ist, weiß, eine Mitgliedschaft ist gar nicht billig. Bei der IG Metall beträgt der Mitgliedsbeitrag 1% vom Bruttomonatsgehalt. Wie teuer war denn der AUB-Mitgliedsbeitrag?
Deutlich niedriger. Früher 8 Euro, heute ist der Normalbeitrag 14 Euro. Sie bieten sogar einen verbilligten Mitgliedsbeitrag an. Der ist dann allerdings ohne Rechtsschutzversicherung.
14 Euro ist natürlich wesentlich niedriger als ein üblicher Gewerkschaftsbeitrag. Wenn man dann noch bedenkt, dass in dem AUB-Mitgliedsbeitrag eine Arbeitsrechtsschutzversicherung enthalten ist, dann müsste doch schon damit eigentlich jedem klar gewesen sein, dass da etwas nicht so ganz stimmen kann.
Den Gewerkschaften war das wohl klar, aber man muss ja Beweise vorlegen können und das ist nur ganz selten gelungen. Die Arbeitnehmer oder auch Teile der Mitglieder haben sich darüber keine Gedanken gemacht. Dabei hatte die AUB immer viel Geld für Werbung ausgegeben. Es gab Hochglanzbroschüren, Kalender, kleine Geschenke, Gewinnspiele. Für die AUB-Jugend gab es arbeitgeberfreundliche Websites. Bei Wettbewerben konnte man schon mal ein Wochenende in Wien mit Musicalbesuch und Übernahme aller anfallenden Kosten gewinnen.
Klingt ja gar nicht schlecht. Was war denn damals überhaupt die Idee dahinter? Eine, sagen wir mal, gewerkschaftsähnliche Organisation zu gründen.
Die Idee war, an Betriebsrats- und Aufsichtsratswahlen des Siemens-Konzerns teilzunehmen. Die Stellung der Gewerkschaften im Betrieb sollte geschwächt werden, zum Beispiel, um mögliche Streiks bei Tarifverhandlungen zu verhindern. Es sollte eine arbeitgeberfreundliche Politik durchgesetzt werden. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn es um das Thema großzügige Auslegung der Wochenarbeitszeit statt Einhaltung der 35- oder 40-Stunden-Woche ging oder das Zulassen von Samstagsarbeit und Wochenendarbeit, zum Beispiel bei Infineon in der Fertigung. Die haben auch am Sonntag gearbeitet, Kontischicht.
Warum wurde der AUB nicht verboten, sich die andere Gewerkschaft zu nennen?
Ich denke, man wollte sich lieber inhaltlich mit denen auseinandersetzen. Heute haben sie ihren Namen auch geändert. Sie nennen sich jetzt die Unabhängige Arbeitnehmervertretung, also nicht mehr Gewerkschaft. 2007 gab es auch eine Satzungsänderung und Neuausrichtung der AUB.
Wann sind denn die ersten Betriebsräte von der AUB in den Betrieben erschienen?
Bereits in den 70er Jahren gab es, wie gesagt, sogenannte erste unabhängige Betriebsräte. Die AUB entstand dann offiziell 1986 und seitdem gab es auch AUB-Betriebsräte.
Wie hat es die AUB-Organisation denn geschafft, dass sie bei Betriebsratswahlen auch gewählt wurde? Weil antreten kann jeder, aber man muss ja gewählt werden.
Ja, das kann man vielleicht nicht losgelöst von der Zeit damals betrachten. Früher wurde bei Mitarbeitern, meistens Angestellten und gewerblichen Lohnanfängern, vor allem in der Fertigung unterschieden. Es galten für Angestellte andere Gesetze und tarifvertragliche Regelungen als für Lohnempfänger. Zum Beispiel waren Kündigungsfristen unterschiedlich für Arbeiter oder Angestellte. Die gewerblichen Mitarbeiter waren in der Fertigung in einem viel höheren Anteil als die Angestellten vertreten. Die Lohnempfänger waren sehr viel stärker organisiert in den Gewerkschaften. Sie konnten auch durch Streiks eher Druck auf Tarifverhandlungen ausüben. Ein Streik bei Angestellten hätte wahrscheinlich gar nicht so viel gebracht. Heute ist die Unterteilung in Angestellte und Lohnempfänger aufgehoben. Es gab Gesetzesänderungen und mit Einführung von ERA, dem neuen Lohnsystem der IG Metall, gibt es keine Unterschiede mehr. Es gibt nur noch Angestellte. Aber in den 70er und 80er Jahren war das eben noch ganz anders. Die AUB war damals vor allem im Angestelltenbereich aktiv. Dort waren in der Regel die Gewerkschaften nicht stark vertreten. Hinzu kommt, dass Siemens sehr geschickt die Kandidaten für das Betriebsratsamt einsetzte. Zum Beispiel eine Frau P., um es abzukürzen und nicht den ganzen Namen zu sagen, wurde im Standort Martinstraße ab 2005 ein Jahr freigestellt, um für den Wahlkampf der AUB zu akquirieren. Das gab es aber in anderen Standorten ähnlich. Sie ist von Büro zu Büro gegangen und hat die Mitarbeiter bearbeitet mit dem Ziel, wählt mich, wählt mich. Ähnlich lief es auch bei diversen Wahlkämpfen in der Zentrale. Die Kandidaten der AOB wussten, dass sie hinterher meist großzügig befördert wurden. Das heißt, sie hatten keine Nachteile, sondern Vorteile bei diesen Aktionen. Ein normaler Betriebsrat hat dafür gar keine Zeit. Er muss, sofern er nicht freigestellt ist, zusätzlich seinen Job erfüllen. Das heißt, er muss ganz normal in seiner Abteilung arbeiten und muss die Zeit für die Betriebsratsarbeit auch noch aufbringen. Im Prinzip haben es daher neue Gruppierungen besonders schwer, denn die sind ja noch nicht bekannt. Aber die AOB hatte immer von Anfang an Hochglanzbroschüren, diverses Werbematerial wie Stifte, Kalender und konnte dies großzügig an die Belegschaft verteilen. Das kommt natürlich bei bestimmten Wählern ganz gut an.
Das klingt ja fast nach Vergünstigungen, die ein Mitarbeiter bekommen hat, wenn er sich für die AOB zur Verfügung gestellt hat.
Ja, spätestens seit dem Schätzky-Prozess ist dies nachweisbar. Aber es gab auch zwischendurch Mitarbeiter, die da nicht mitgemacht haben. So hat ein Mitarbeiter aus der Zentrale später dem Stern-Magazin ein Interview gegeben unter dem Titel »Warum ausgerechnet ich?« Darin schildert er, wie er von der Firma für die AOB gewonnen werden sollte, um für die als Betriebsrat zu kandidieren. Er hat das abgelehnt und das hat seinen Vorgesetzten ganz oben überhaupt nicht gefallen.
Die Zeiten, in denen AOB gewirkt hat, waren aber noch weitgehend gute Zeiten in der Siemens AG. In den 70er und 80er Jahren hat Siemens in Deutschland ja noch kräftig Personal aufgebaut. Da war der Belegschaft vielleicht noch gar nicht so klar, dass man eine Arbeitnehmervertretung benötigt. Aber es kamen Umstrukturierungswellen, bei denen ganze Bereiche bei Siemens abgestoßen wurden. Wie hat sich da die AOB verhalten?
Um es kurz auf den Punkt zu bringen, Verantwortung hat die AOB selten übernommen. Das haben dann auch Mitarbeiter zu spüren bekommen. So ist zum Beispiel der Betriebsratsvorsitzende bei Infineon zurückgetreten, als es eine Abbauwelle gab.
Damals, Ein AOB-Betriebsrat
war das, ja. Damals ist die Fertigung in Perlach geschlossen worden. Mitarbeiter im Schichtbetrieb, meist Facharbeiter, wurden entlassen.
Und wurden bei solchen Entlassungen die AOB-Mitglieder verschont?
Meines Wissens wurden auch von ihnen viele entlassen.
Also während Gewerkschaften um Tarifverträge verhandeln, um die Belegschaften abzusichern, beispielsweise über Ergänzungstarifverträge mit Kündigungsschutz oder Ähnlichem, hat die AOB natürlich gar nichts verhandeln können.
Natürlich nicht. Sie ist ja keine Gewerkschaft. In Deutschland gibt es die Tarifautonomie. Tarifverhandlungen darf danach nur eine Gewerkschaft machen. Und eben auch nur eine richtige Gewerkschaft, nicht eine wie die AOB, die sich als solche selbst ernannt hat.
Obwohl AOB niemals eine Gewerkschaft war, nannte sich AOB die andere Gewerkschaft. Die Rechte einer Gewerkschaft hatte sie natürlich nie. Da sich die AOB frühzeitig mit den Angestellten beschäftigt hatte, konnte die AOB in den 80er und 90er Jahren recht große Erfolge aufzeigen. Viele Standorte stellten einen Betriebsratsvorsitzenden aus den Reihen der AOB. Arbeitgeber zeigten sich den AOB-Betriebsräten auch eher wohlwollend. Großzügige Beförderungen unter den Betriebsratsanwärtern waren keine Seltenheit. Wie sich die AOB aber dann selbst enttarnt hat, darüber sprechen wir nach der Pause.
In einer Zeit des Universalbetruges ist die Wahrheit zu sagen eine revolutionäre Tat. George Orwell.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Union Busting gestern und heute. Mein Studiogast ist Birgit Grube, ehemalige langjährige Betriebsratsvorsitzende in der Siemens-Zentrale Wittelsbacher Platz.
Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie sich die Organisation AOB gründete, welche Erfolge sie ab den 80er Jahren hatte und wie sich dieses Konstrukt immer mehr in den Betrieben ausgebreitet hat. AOB war aber keine Gewerkschaft, obwohl sie sich die andere Gewerkschaft nannten. Die Konstruktion AOB war recht erfolgreich. In Kürze haben Belegschaften große Anteile der Betriebsratsgremien von der AOB-Organisation gewählt. Den Arbeitgebern war natürlich daran gelegen, dass eine arbeitgebernahe Organisation dem Betriebsrat angehört, denn damit war es leichter, unangenehme Maßnahmen durchzuführen. AOB schien ein Erfolgsrezept. Welche Rolle hat denn der Bundesvorsitzende der AOB, Wilhelm Schelsky, gespielt? Der ist ja dann im Nachhinein doch schwer durch die Presse gegangen.
Über ihn lief alles. Er hat die Organisation AOB im Auftrag von Siemens Verantwortlichen aufgebaut. Er hat über komplizierte Wege Millionenbeträge von Siemens erhalten. Schelskys Auftrag bestand darin, eine weniger streikfreundliche Organisation zu schaffen und die AOB tariffähig zu machen. Letzteres ist ihm nicht gelungen, zum Glück. Schelsky hat Büros und Broschüren der AOB bezahlt und diverse Sportvereine gesponsert, die dann Werbung für die AOB gemacht haben. Später hat er dann zugegeben, er sei verdeckt als Lobbyist für Siemens tätig gewesen.
Das hat er zugegeben?
Ja, das hat er im Prozess dann zugegeben. Schon 1988 hatten sich zwei Siemens-Vorstände mit Schelsky zusammengesetzt, um zu überlegen, wie die Mitbestimmungsverhältnisse auf den Ebenen Betriebsrat und Aufsichtsrat nachhaltig verändert werden können. Im Klartext: Schwächung der IG Metall und Begünstigung einer Konkurrenzorganisation bei Wahlen.
Das klingt jetzt nach recht auffälligen Auftritten. Zum Beispiel bunte Hochglanzpapiere, das kostet doch auch immer eine ganze Menge. Hat denn niemand in der Belegschaft dies alles hinterfragt?
Natürlich haben das Betriebsräte gemerkt. Aber die Belegschaft mag es nicht, wenn man sich gegenseitig bekriegt. Rechtlich konnten wir seinerzeit die Unterstützung der Firma nicht nachweisen. Oder wir hätten im Einzelfall die Zeugen benennen müssen. Ich hatte ja auch so Nachweise am Wittelsbacher Platz. Was das für die Zeugen bedeutet hätte, kann sich jeder ausmalen.
Bei so viel Unterstützung kann man leider selbst als aktiver Betriebsrat nur begrenzt etwas dagegen tun. Man muss ja immer bedenken, Teile der Belegschaft haben diese Organisation gewählt. Also waren diese ja durchaus einverstanden mit der AOB-Gesinnung. Wann hat sich ein Bewusstseinswandel in der Belegschaft ergeben?
Ein Bewusstseinswandel hat sich sicherlich eingestellt, als die Abbauwellen kamen. Kein Betroffener hat gerne seinen Arbeitsplatz nur zum Wohle der Firma verloren. Und da wurde auch eine Unterstützung von den Betriebsräten eingefordert. Und die konnte die AOB natürlich so nicht leisten oder wollte es auch nicht.
Heißt das, dass die Organisation AOB gar nicht für ihre Mitglieder gesorgt hat? Also wenn einer seinen Arbeitsplatz verloren hat, dann ist er nicht etwa an einen anderen Betrieb vermittelt worden?
Nach meiner Kenntnis ist das ganz selten passiert. Hinzu kam die Verhaftung von Schelsky 2007 und da war bei der AOB schlagartig das Geld weg.
Na, jetzt wird es natürlich spannend. Warum wurde denn Wilhelm Schelsky verhaftet?
Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich habe die ganzen Presseunterlagen mir noch aufgehoben. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Betrug in Tateinheit mit Beihilfe zur Untreue, der Steuerhinterziehung und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
Wow, das ist jetzt aber eine ganze Menge.
Ja, Siemens hatte einen Beratervertrag mit Schelsky abgeschlossen. Insgesamt leistete Siemens in den Jahren 2001 bis 2006 auch von Schelsky auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung erstellten Rechnungen über tatsächlich nicht erbrachte Beratungsleistungen einen Gesamtbetrag von 30,3 Millionen Euro. Man muss sich das mal vorstellen, 30,3 Millionen Euro. Wegen der fehlenden Kontrolle der Mittelverwendung konnte Schelsky mehr als 3 Millionen Euro für die Förderung der AOB erhalten, die er für private Zwecke, darunter Sportsponsoring, in großem Umfang verwendete. Von einer weitergehenden Aufklärung des Untreuevorwurfs wurde vom Gericht abgesehen, weil die verdeckte Finanzierung der AOB auf Veranlassung des damaligen Bereichsvorstands der Siemens AG erfolgt sei. Der BGH hat später zwar die Verurteilung wegen Betrugs bestätigt, jedoch habe die Siemens AG, nicht aber Schelsky, eines Bruchs des Betriebsverfassungsgesetzes schuldig gemacht, das vom Arbeitgeber eben Neutralität bei Betriebsratswahlen verlangt.
Aber Verurteilt wurde Schelsky nicht etwa wegen Begünstigung von Betriebsräten, Bestechlichkeit oder anderer Dinge, sondern nur wegen Steuerhinterziehung.
Das stimmt nicht ganz. Schelsky wurde vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Er wurde damit wegen Betrugs und auch der unrechtmäßigen Ausgabe von Siemens-Geldern für Sportsponsoring sowie der privaten Steuerhinterziehung verurteilt. Schelsky hatte durch die Ausstellung unrichtiger Rechnungen die verschleierte Förderung der AOB durch die Siemens AG gefördert und damit eine Straftat nach dem Betriebsverfassungsgesetz unterstützt. Die Steuerhinterziehung liegt darin, dass die Zahlungen, die der verdeckten Förderung der AOB dienten, als steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben geltend gemacht wurden, obwohl wegen des strafbaren Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz ein steuerrechtliches Abzugsverbot bestand.
Nach der Verhaftung Wilhelm Schelskys war die AOB schlagartig ohne Führung. Daraufhin wurde in Nürnberg auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt und eine neue Ausrichtung der AOB beschlossen. Das klingt so, als ob sich AOB einfach umbenennt, anderer Name, modifizierte Satzung, aber sonst bleibt alles beim Alten. Was hat sich da getan?
Naja, eins ist natürlich positiv. Die Siemens AG kann es sich nicht mehr leisten, diese Organisation finanziell zu unterstützen.
Ja, okay.
Das Mitglied des Siemens-Zentralvorstandes, Johannes Feldmeier, übrigens war der mal auch Kandidat und viele haben ihn für ausgesprochen gut empfunden als Nachfolger von Vompierer. Er ist es dann nicht geworden und wie man heute weiß, war er auch eingetragenes AOB-Mitglied. Mhm. Er musste sich vor Gericht wegen Steuerhinterziehung und Untreue verantworten und wurde zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung, leider auf Bewährung, und 228.800 Euro Geldstrafe verurteilt.
Und nur ein Vorstand. Das ist aber dann auch bescheiden. Da waren doch bestimmt mehrere beteiligt.
Also ich bin ziemlich sicher, dass alle Vorstände da irgendwo mitgearbeitet haben. Aber er hat den Fehler gemacht, mit seiner Unterschrift Millionenzahlungen zu veranlassen. Er hat auch einen Rahmenvertrag unterschrieben. Den Fehler haben andere Vorstandskollegen nicht gemacht. Er hat gemeint, er ist sicher, wenn er die Unterlagen dann bei sich zu Hause aufbewahrt. Aber da hat es eben auch eine Durchsuchung gegeben und so wurde alles mit seiner Unterschrift gefunden.
Wilhelm Schelsky hat die Organisation AOB im Auftrag von Siemens-Verantwortlichen ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgebaut. Dies ließ sich Siemens auch einiges kosten, denn für seine Arbeit hat er über komplizierte Wege Millionenbeträge erhalten. Schelskys Auftrag bestand darin, eine weniger streikfreundliche Organisation zu schaffen und die AOB tariffähig zu machen. Die Tariffähigkeit ist ihm aber nicht gelungen. Aber sein Ziel war schon klar: Schwächung der IG Metall und Begünstigung einer Konkurrenzorganisation bei Betriebsratswahlen.
Was sich die Arbeitgeber heute einfallen lassen, um Betriebsräte zu verhindern, darüber sprechen wir nach der Pause mit Dr. Werner Rügemer.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. www.lora924.de oder Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Union Busting gestern und heute. Wir haben gehört, wie ab 1970 die Siemens AG versucht hat, arbeitgebernahe Betriebsräte über die Organisation AOB in den Betrieben zu etablieren. Dieses Konstrukt war jahrelang erfolgreich, ist aber 2007 im Zuge der Siemens-Korruptionsaffäre gescheitert. Unverändert sind Betriebsräte in den Unternehmen nicht gerne gesehen und unsere Arbeitgeber lassen sich heute andere Dinge einfallen, um Betriebsratsarbeit, sagen wir es mal vorsichtig, gering zu halten. Mein Interviewgast am Telefon ist der Autor des Buches »Die Fertigmacher« Dr. Werner Rügemer aus Köln. Was lassen sich die Arbeitgeber heute einfallen, um gegen Betriebsräte vorzugehen?
Ja, da gibt es also heute ein großes Spektrum. Früher hat der Chef selbst gekündigt oder die Beschäftigten einzuschüchtern versucht, aber heute haben Unternehmensleitungen einen großen Bereich von Dienstleistern, die je nachdem, was gerade gebraucht wird, eben per Auftrag und mit Honorar herangezogen werden kann. Das sind natürlich zum einen bekanntlich Anwaltskanzleien. Das wissen wir schon, das gab es immer, aber deren Methoden haben sich auch, sagen wir mal, verwildert. Das heißt, wir haben heute bei Anwaltskanzleien, jedenfalls bei den Großen, die das massiv machen, einen vehementen Rechtsmissbrauch, einen Rechtsnihilismus. Das bedeutet, es wird auch dann einer, der zum Beispiel einen Betriebsrat gründen will, gekündigt, selbst wenn man weiß, dass dies vor dem Arbeitsgericht nicht standhalten wird. Aber wenn der 3 Monate später vom Arbeitsgericht wieder rehabilitiert wird, dann ist eben die Betriebsratswahl vorbei. Dann haben wir noch andere Anbieter, die solche Dienstleistungen für die Unternehmen bringen. Das sind zum Beispiel Wirtschaftsdetektive. Die werden eingeschleust unter dem Label etwa Werkstudent oder Praktikant. Und die beschaffen dann oder sollen beschaffen Kündigungsgründe für unliebsame Beschäftigte. Und wir haben Medienkanzleien, die sofort auf dem Sprung sind, wenn der Unternehmer erfährt, hier wird in einem Konflikt von irgendeinem Radio- oder Fernsehsender ein Bericht vorbereitet. Da greifen dann schon Medienkanzleien ein. Und wir haben auf einer höheren Ebene zum Beispiel Stiftungen, zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung, die ist bekannt, aber weniger bekannt etwa die Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Stiftung, die durch Professoren, Arbeitsrechtler zum Beispiel Gesetzesvorschläge zur Einschränkung von Streits erarbeiten lässt und in der Politik dafür Lobby betreibt. Und wir haben einen eher gewachsenen Kreis von sogenannten gelben Gewerkschaften. Das heißt, früher gab es mal selig eingeschlafen weithin sogenannte christliche Gewerkschaften, aber die sind ja durch die, nicht zuletzt durch die Hartz-Gesetze, sozusagen wieder aus ihrem Schläferdasein erwacht und Unternehmer können die also benutzen, um niedrigere Tarifverträge zum Beispiel zu vereinbaren, als es die etablierten Gewerkschaften machen.
Verhindern, dass es überhaupt nicht zu einem Betriebsrat kommt, mag ja vielleicht die sinnvollste Taktik sein der Betriebe. Was sind denn da die üblichen Praktiken? Wie wird da vorgegangen?
Also es gibt den Spruch des bekanntesten amerikanischen Anwalts, der auf diesem Gebiet arbeitet, der sagt, die beste Wahl zum Betriebsrat ist die, die nie stattfindet.
Das ist einleuchtend.
Ja, und nach diesem Motto wird also heute häufig versucht, die Wahl von Betriebsräten zu verhindern und dann sozusagen von vornherein schon in den Prozess der Vorbereitung einer solchen Wahl schon mit einzugreifen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass die Unternehmensleitung nicht die Liste aller zur Wahl berechtigten Beschäftigten herausrückt und dass man da schon lange Kämpfe machen muss, um überhaupt an diese Wahlliste zu kommen. Wir haben aber auch sonst ein großes Spektrum, das heißt also einzelne Aktivisten, Gewerkschaftsaktivisten, denen können verschiedene Angebote gemacht werden, zum Beispiel im guten Sinne, also wenn du das lässt und da nicht weiter so eine Wahl betreibst, dann könntest du zum Abteilungsleiter aufsteigen. Oder es gibt da sozusagen die negativen Angebote der Strafversetzung oder der Verschickung auf Montage oder in den Außendienst oder Versetzung 2, 3 Filialen weiter. Und wir haben natürlich auch weitere Maßnahmen, eben wie ich vorhin schon angedeutet habe, der Kündigung ohne einen ausreichenden Grund zu haben, aber eben indem man darauf setzt, entweder geht der Betroffene nicht rechtlich vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung vor. Oder wir haben ihn dann sowieso mal draußen und dann geht er zwar vor Gericht, aber dann kriegt er eben 2-3 Monate später Recht. Und dann gucken wir mal, ist das sogenannte, ne, im Arbeitsrecht wichtige Vertrauensverhältnis gestört oder nicht. Und dann bekommt er zwar Recht, aber wird gar nicht mehr in dem Betrieb unternommen. Und wenn man das gleichzeitig gegen 2-3 Aktivisten macht, dann ist natürlich...
Ist keiner mehr übrig.
Ja, entweder keiner mehr übrig oder die anderen sind so eingeschüchtert. Ne, man braucht ja nur 1-2 Leute rauszugreifen und an denen das durchexerzieren. Und da haben wir viele Fälle beobachtet, wo dann der Rest so eingeschüchtert ist und sagt, nee, also das Risiko, das nehme ich jetzt nicht weiter auf mich.
Wir kennen ja Beispiele aus der Presse. Wie war denn da die Vorgehensweise?
Ja, also wir haben uns auch mit vielen Fällen beschäftigt, die nicht in der Presse stehen. Das ist ja überhaupt auf diesem Gebiet so, dass die allermeisten Fälle von Betriebsratsverhinderung beispielsweise, die kommen nie in die Presse. Ja, sind nur Ausnahmen, aber ich habe natürlich mich auch da umgesehen, im direkten Kontakt. Und ein Fall, der sehr anschaulich ist aus dem letzten Jahr, das ist die Steakhouse-Kette Maredo. Und die hat ja etwa knapp 70 Filialen in den Städten, in den großen Städten Deutschlands. Und da war es so, dass vor einigen Jahren dieses Familienunternehmen aufgekauft wurde von einem modernen Private Equity Fonds, populär Heuschreckenfonds genannt. Und die legen natürlich Wert darauf, dass das Unternehmen noch sehr viel profitabler wird als vorher. Und dazu gehören natürlich möglichst niedrige Löhne. Und da ist es wichtig, wenn es einen Betriebsrat gibt, der dann eben schon mal Tarifverträge ausgehandelt hat, dass man diesen Betriebsrat möglichst wegkriegt. Und das hat auch Maredo versucht. Da sind dann zum nacheinander die verschiedenen Dienstleister auf diesem Gebiet in Aktionen geschickt worden. Zunächst mal zwei Detektive, die also verdeckt ermittelt haben, klaut mal ein Maredo-Beschäftigter einen Brotkanten und isst den heimlich oder so. Und als nächstes kamen dann Anwälte, die dann mit Hilfe der Geschäftsführung alle Beschäftigten einer großen Filiale plötzlich nach dem Dienst Mitternacht zusammengerufen haben, die Türen verschlossen haben durch Security-Leute und wo durch die Anwälte vorgefertigte Selbstkündigungsschreiben unterbreitet worden sind, wo gedroht worden ist, wir haben über euch alle Videobeweise, es ist noch eine andere Detektivfirma war eingesetzt worden, um eine Videoinstallation zu machen. Wir haben für euch, gegen euch alle Beweise. Wenn ihr euch nicht zu der Kündigung entschließt, dann werdet ihr von uns vor dem Strafgericht verklagt. Und als dann dieser Konflikt öffentlich wurde, wurde dann eine Berliner Medienkanzlei eingeschaltet, die dann zum Beispiel auch tatsächlich die Wiederholung eines Berichtes bei RTL verhindert hat. Und dann wurde auch noch eingeschaltet, als dann ja mehrere Beschäftigte gegen ihre Kündigung vor dem Arbeitsgericht vorgegangen sind. Da gab es ja öffentliche Gerichtsverhandlungen. Da wurde dann von Maredo eine eigene PR-Agentur eingeschaltet, um also im Unternehmensinteresse die Journalisten, die im Gerichtssaal waren und die sonstige Öffentlichkeit mit besonderem Material zu versorgen und so weiter. Also das ist mal so ein Fall, wo man sehen kann, wie dieses ganze Dienstleistungsspektrum, je nachdem, wo man in dem Konflikt ist, dann auch eingesetzt werden kann.
Ist denn den Firmen, denen nachgewiesen wurde, dass sie eine Betriebsratsgründung verhindert haben, irgendwas passiert deswegen? Gab es da Sanktionen oder wurde da nie was nachgewiesen?
Also nach dem geltenden Gesetz, nach dem Betriebsverfassungsgesetz, gilt ja die Behinderung eines bestehenden Betriebsrats, aber auch die Verhinderung oder der Versuch einer Verhinderung der Wahl eines Betriebsrats als Straftat. Also jetzt nicht nur, wie vieles in der Straßenverkehrsordnung als eben Lappalie, die mit einem Bußgeld verglichen werden kann, ein Ordnungsgeld, sondern das gilt als Straftat. Und leider ist es so, dass die wenigen Strafanzeigen, die in solchen Fällen bisher gestellt worden sind, bis auf einen Millianteil entweder von den Staatsanwälten eingestellt worden sind, weil, das ist so eine Standardformulierung, kein öffentliches Interesse bestehe, oder in manchen Fällen dann eben so ein Pipifax-Bußgeld von 500 Euro verhängt worden ist.
Also eher gering, ja.
Ja, also das ist tatsächlich ein Missstand. Ich glaube, dass also dieser Strafparagraf Ver- und Behinderung von Betriebsräten der Straftatbestand ist, der in der Bundesrepublik bei weitem am wenigsten überhaupt verfolgt wird.
Wir kennen ja die Beispiele Schlecker, Lidl und so weiter. Das sind Betriebe, bei denen überwiegend Frauen beschäftigt sind oder waren. Trauen sich die Arbeitgeber an Frauen eher ran als an die, nennen wir es mal, harten Männerbranchen wie IG Metall oder IG BCE?
Ja, sicherlich. Beziehungsweise es ist so, dass ja das Geschäftsmodell bestimmter Branchen, beispielsweise eben der Systemgastronomie, sprich McDonald's und Burger King und so weiter, und eben andere wie Callcenter oder die Supermarktketten und so, die werden ja von vornherein gezielt, was die Zusammensetzung der Belegschaft angeht, geplant, dass von vornherein ja möglichst viele Teilzeitbeschäftigte genommen werden und eben auch solche Bevölkerungsgruppen wie Frauen, aber auch Ausländer, die aus verschiedenen Gründen und sowieso, weil sie eben nur Teilzeit arbeiten, nicht diese Standfestigkeit in Auseinandersetzungen haben oder dass eben die Unternehmer erwarten, dass eben Frauen, die nur ein paar Stunden arbeiten und die aber von einer solchen Arbeit als Zusatzverdienst der Familie sehr abhängen, oder dass eben ausländische Immigranten oder dass solche, die wie oft da Studenten, die nur ein paar Monate da arbeiten, dass die alle sich da entweder für einen Betriebsrat gar nicht interessieren oder eben, falls es mal so einen Versuch gibt, da jetzt auch nicht groß mitkämpfen.
Oder sehr schnell verschreckt werden. Wie erfolgreich waren denn die Betriebe bei der Verhinderung von Betriebsratswahlen? Kennt man da Zahlen?
Nein, also da gibt es bisher keine Erhebung. Im Unterschied etwa zu den USA, dort werden von den Arbeitsaufsichtsbehörden alle Versuche von Betriebsratswahlen, erstmal müssen diese Versuche auch zentral gemeldet werden und zum anderen wird dann eben auch das Ergebnis festgehalten. So etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Und ich habe versucht, etwa bei den Arbeitsgerichten in Deutschland mal so eine Statistik zu bekommen. Vielleicht. Nein, nichts dergleichen, es wird nicht zentral erfasst. Und deswegen rechne ich mit einer schon großen Dunkelziffer, auch weil eben, wie ich festgestellt habe, die Presse da diesen Bereich sehr unterbelichtet, insbesondere sozusagen die überregionalen Medien, die berichten also nur, wenn es mal wirklich so zu einem großen Skandal kommt, wie Schlecker und so weiter. Und dann hat die Bevölkerung den Eindruck, ja, also bei diesen großen Einzelhandelsketten, ja, da gibt es sowas. Aber dass in Tausenden von mittelständischen Betrieben in Deutschland das ständig passiert, das weiß man sozusagen nicht.
Am bequemsten ist es natürlich für die Arbeitgeber, wenn es gar keinen Betriebsrat gibt. Also wird mit verschiedenen Methoden versucht, dass eine Wahl gar nicht stattfindet. Im Fokus der Arbeitgeber stehen dabei dann diejenigen, die sich als Betriebsratskandidaten zur Wahl stellen würden. Aber auch der Wahlvorstand, der die Wahl einleitet und durchführt, ist gefährdet vor Sanktionen. Welche Methoden des Union-Bustings bei bestehenden Betriebsräten angewendet wird, darüber sprechen wir nach der Pause mit Werner Rügemer.
Es sind meist die Falschen, die an die Macht kommen, aber sie kommen nur deshalb dorthin, weil die Richtigen nicht so danach drängeln. Christian Nürnberger.
Lora München. Das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Union Busting gestern und heute. Mein Interviewgast am Telefon ist der Publizist, Lehrbeauftragte, Berater und Autor des Buches Die Fertigmacher, Dr. Werner Rügemer. Wir haben gehört, dass Union Busting ein in Amerika schon lang angewendetes Phänomen ist, aber auch in Deutschland sind schon zig Anwaltskanzleien damit beschäftigt, Betriebsräten das Leben schwer zu machen. Viele Betriebe haben ja schon einen Betriebsrat. Wer als Betriebsrat sich zur Kandidatur stellt, muss schon mal viel Selbstbewusstsein und Standing mitbringen und sich auf einiges einstellen, was da in der täglichen Betriebsratsarbeit auf Sie oder ihn zukommt. Den Begriff Union Busting kennt der Kandidat möglicherweise noch gar nicht. Was sind denn die Klassiker, um aktive Betriebsräte in ihrer Betriebsratsarbeit klein zu halten oder zumindest zu verschrecken?
Ja, um bestehende Betriebsräte sozusagen zu bändigen, kennen wir, sagen wir mal, die großen Fälle in den großen traditionellen Firmen wie Daimler, VW und in den großen Industriebetrieben, in denen eben schon sehr lange eine Tradition besteht, dass es dort Betriebsräte gibt. Ja, dort haben es die Unternehmer in sehr unterschiedlicher Weise und Intensität ja geschafft, die Betriebsräte mehr oder weniger als sogenannte Co-Manager zu sich herüberzuziehen. Und da hilft sicherlich auch dieses Instrument, dass in den großen Unternehmen Arbeitnehmervertreter oder eben auch Betriebsräte mit in den Aufsichtsrat gewählt werden und sogar eben auch stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende werden. Und wenn man da im Jahr noch 50, 100, 150.000 Euro dazu verdient, dann ist das schon mal eine kleine Verführung. Und wir kennen sozusagen die Spitze dessen, was da auf dem Gebiet getan wurde. Die Bestechungspraktiken im VW-Konzern, wo eben abgestuft nach der Hierarchie innerhalb der Betriebsräte der oberste Betriebsrat sozusagen mit einem Gehalt aufgewertet wurde, der also einem Vorstandsmitglied gleichkommt, was ihm natürlich überhaupt nicht zugestanden hätte. Aber auch andere Betriebsräte sind sozusagen höher gewertet worden. Vor allem ist das wichtig für die, die also nach dem Betriebsratsverfassungsgesetz freigestellt werden von ihrer bisherigen Arbeit. Wir haben den Fall bei der Deutschen Bahn gehabt, dass sie also bis vor einigen Jahren ein paar Dutzend Betriebsräte freigestellt hat und höher bezahlt hat, obwohl das nach der Zahl der Beschäftigten gar nicht notwendig gewesen wäre, dass man die freigestellt hätte.
Und das ist ja auch im Betriebsverfassungsgesetz geregelt, wie viele Freigestellte es gibt.
Ja, natürlich, das ist da eigentlich genau geregelt. Und wenn dann zum Beispiel ein Konzern wie die Deutsche Bahn sogar mehrere Dutzend zusätzliche freigestellte Betriebsratsstellen schafft und denen dann auch noch das doppelte Gehalt zahlt, ist das natürlich eine exzessive Korruptionspraxis und nach Betriebsverfassungsgesetz eben in Anführungszeichen positiven Sinne als Behinderung der Betriebsratsarbeit gelten, eben auch greifbar nach dem Strafgesetzbuch als Bestechung und Vorteilsnahme. Aber da ist ja nie jemand bisher verurteilt worden, auch nicht die gekauften Betriebsräte bei Volkswagen. Das ist also, sagen wir mal so, die Spitze des Eisbergs. Aber die stehenden Betriebsräte können ja durch verschiedene Maßnahmen ausgehebelt werden. Was heute sehr üblich ist, dass eben auch in den traditionellen Industriebetrieben immer mehr Arbeitsplätze ausgelagert werden, selbst wenn das auf dem Betriebsgelände stattfindet. Aber dann ist eben in einer benachbarten Werkshalle ein sogenannter Werksvertragsunternehmer tätig, wo die gleiche Arbeit gemacht wird, aber die Leute weniger bezahlt werden. Und weil sie rein rechtlich formal nicht beim eigentlichen Unternehmen angestellt sind, unterliegen sie dann auch nicht dem Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt also, sie können nicht an Wahlen sich beteiligen, weder als Kandidaten noch als Wähler. Und die bestehenden Betriebsräte können über deren Arbeitsbedingungen nicht mitbestimmen.
Ja, aber die Subunternehmer könnten doch einen eigenen Betriebsrat wählen.
Ja, das müssten sie aber wiederum innerhalb ihres eigenen Unternehmens, bei dem sie juristisch angestellt sind, also bei diesem Werksvertragsunternehmen. Und da ist es ja so, dass die Leute eher saisonbedingt oder auftragslückenbedingt angestellt sind für ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dass sie natürlich sowieso unter prekären Arbeitsverhältnissen leiden und dass dort es natürlich noch schwerer ist, einen Betriebsrat zu wählen, weil die Abhängigkeit bei dieser Arbeit und weil da eben schnelle Kündigungsfristen herrschen, da immer drum gebibbert werden muss, werde ich jetzt weiter als Werksvertragsarbeiter eingesetzt oder nicht. Also da habe ich eigentlich noch nicht gesehen, wie auch bei Verleihfirmen, die eben Arbeitnehmerüberlassung machen, wo die Beschäftigten ja auch bei dieser Leihfirma formell angestellt sind und von der den Lohn ausgezahlt bekommen. Auch da habe ich noch nicht erlebt, dass es möglich war, einen Betriebsrat zu gründen.
Jetzt haben Sie uns erzählt, dass große Firmen, dass sie eher zur Begünstigung von Betriebsräten neigen können. Nun gibt es ja nicht nur die Begünstigung.
Oder eben auch solche sogenannten gelben oder christlichen Gewerkschaften für Subunternehmer mit einschalten und dadurch eben die eigentlichen Gewerkschaften und Betriebsräte unterlaufen.
Jetzt haben wir ja einige Schreckensgespenste gehört, was sich die Arbeitgeber so alles einfallen lassen. Was kann ein betroffener Betriebsrat machen, der gebasht wird von seinem Arbeitgeber? Wo kann er Hilfe bekommen? Kann er überhaupt Hilfe bekommen?
Also es ist klar, kein Beschäftigter, kein Betriebsrat kann sowas alleine durchstehen. Die Arbeitgeberseite ist immer die Stärkere.
Sie sind stärker.
Und deswegen muss sich, also das ist so eine ganz einfache natürlich Grundregel, der betroffene Betriebsrat Unterstützer holen. Und deswegen rate ich eben oft, und das hat sich zum Teil als erfolgreich erwiesen, dass eben nicht nur innerhalb des Betriebes sozusagen nach Unterstützung gesucht wird, sondern auch außerhalb. Das heißt also, heute bei wichtigen Konflikten innerhalb von Betrieben ist es mitentscheidend, ob es beispielsweise eine Bürgerinitiative gibt, die von außen diesen Konflikt begleitet und den Betroffenen unterstützt, die eine eigene Pressearbeit macht, die Kundgebungen macht, die sich vor dem Tor des Unternehmens versammelt. Also natürlich bieten auch die etablierten Gewerkschaften Rechtsberatung an. Auch das ist gut. Aber das reicht im aktuellen Konflikt in den allermeisten Fällen nicht aus, weil juristische Verfahren vor dem Arbeitsgericht, wo dann die DGB-Rechtshilfe hilft, das zieht sich ja oft Wochen und Monate lang in die Länge. In der Zwischenzeit vor allem, da brauchen die Betroffenen Unterstützung. Und da ist zum Beispiel so eine Bürgerinitiative ganz wichtig.
Ist das Union Busting ein Symptom von Großfirmen und branchenabhängig? Oder trifft man das überall?
Nein, also es gibt ja heute viel Bewegung in der sogenannten Umstrukturierung von Unternehmen. Das heißt, da gibt es Aufkäufe und Verkäufe von Unternehmen, von Unternehmensteilen. Es gibt eine Welle von Aufspaltungen von Betrieben in Hunderte von kleineren Betrieben. Beispielsweise die Deutsche Bank besteht aus 2.500 Einzelbetrieben. Ja? Oder gucken Sie sich mal Siemens an, aus wie vielen tausend Unterbeteiligungen, Tochtergesellschaften, Subunternehmern und beauftragten Unternehmen Siemens besteht. Und das ist auch dadurch bedingt gewesen, als das mal anfing in den 80er Jahren, dass man eben so kleine Einheiten geschaffen hat, dass die bisherigen Betriebsräte sozusagen nicht mehr zu sagen hatten und dass in diesen kleinen Einheiten oft nicht genügend Power da ist, um also da einen neuen Betriebsrat zu wählen. Und solche ständigen Neustrukturierungen von Unternehmen, Unternehmensteilen, Ausgliederungen und so weiter
bringen immer Wirbel in die Firmen, ja.
Führt dazu, dass also solche Hilfstruppen für die Arbeitgeber sozusagen ein ganz neues Betätigungsfeld gefunden haben. Und das natürlich nicht nur in den großen Betrieben, sondern auch in der ganz popligen Provinzunternehmung.
Zum Abschluss wollen wir auch noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Also ich glaube, innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften gibt es seit einiger Zeit sozusagen ein gewisses Aufwachen. Man merkt, was die Gegenseite alles so drauf hat und dass das auch System hat und dass heute ein Bewusstsein entsteht, dass Beschäftigte, auch wenn sie, sagen wir mal, mit den traditionellen Gewerkschaften eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben oder gar nicht Mitglied sind, dass die trotzdem sich wehren müssen. Und dafür gibt es sehr viele Anzeichen. Ich merke das bei den Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, und dass da also das Interesse steigt und auch nicht nur sozusagen auf den nächsten Konflikt zu warten, sondern sich jetzt schon vorzubereiten. Deswegen treffe ich viele Leute, die mich fragen, also hör mal, erzähl mal, was hast du denn alles da so rausgefunden? Wie kann ich mich vorbereiten? Jetzt geht's mir ja noch gut, aber ne, auf was muss ich eingestellt sein, wenn es mal zum Konflikt kommt? Und da gibt es heute sehr viel Bereitschaft, sich kundig zu machen und vorzubereiten.
Union Busting, ein neues Wort für eine alte Sache. Das Wort kommt aus USA. Dort wird dies schon lange praktiziert. Aber auch in Deutschland wird es immer häufiger, dass aggressive Unternehmeranwälte Betriebsräte bekämpfen. Und nicht immer nur mit legalen Methoden. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Union Busting gestern und heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meine Gäste Birgit Grube und Dr. Werner Rüggemann. Vielen Dank, Felix Jakowitz, an der Studiotechnik und am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wenn Sie sich mit Dr. Werner Rüggemann in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie ihn über die Homepage www.werner-rüggemann.de, Rüggemann mit UE, oder Sie lesen sein Buch »Die Fertigmacher«, erschienen im Papyrossa Verlag. Das Buch kostet 14,90 €. Eigentlich eine Pflichtlektüre für Betriebsräte.